Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Ja, heute sprechen wir über zwei Skandale, die das schwedische Königshaus erschüttern. Es hat mit Jeffrey Epstein unter anderem zu tun. Und das alles bespreche ich mit meiner Kollegin Antonia Barbarino. Werbung. Bunte Spotlight.
Bevor wir aber nach Schweden blicken, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war. Ja, heute wollen wir erstmal ein bisschen im Babyglück schwelgen. Unser Tennisheld Boris Becker und seine Lillian sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Für den 58-Jährigen ist es bereits das fünfte Kind, für seine Ehefrau das erste.
Ja, und die Kleine heißt Zoe Victoria Becker und kam am 21. November zur Welt. Viel früher eigentlich, als man dachte. Man dachte ja, es wird eigentlich so ein Weihnachtsbaby. Ja, und dieses Datum ist für den Tennisstar besonders emotional. Denn die Geburt seiner Tochter fiel ausgerechnet auf den ersten Todestag seiner Mutter Elvira, die am 21. November vergangenen Jahres im Alter von 89 Jahren gestorben war. Ja, für ihn sei das ein kaum zu fassendes Schicksal, das hat er danach in einem Interview erklärt. Und es ist ja auch quasi ein Geburtstagsgeschenk für unseren Bobbele, denn er hatte nur einen Tag später Geburtstag. Ja, wir sind natürlich gespannt, wann es die erste große Familienzusammenführung geben wird mit all seinen Kindern. Und wir hoffen bzw. drücken Boris die Daumen, dass er diesmal es vielleicht schafft, für alle seine Kinder ein besserer Papa zu sein.
Aber es gibt ja noch eine weitere Baby-News bzw. eine Schwangerschaft, die uns sehr gefreut hat. Nämlich die Schauspieler Samuel und Sarah Elena Koch werden zum ersten Mal Eltern. Das hat das Ehepaar auch Bunte bestätigt und erzählt, wie aufgeregt sie seien und es kaum erwarten können. Am 20. Dezember soll es bereits soweit sein, also ein kleines Weihnachtsbaby diesmal wirklich.
Und für die beiden bedeutet diese Schwangerschaft natürlich auch ein großes Wunder, sowohl emotional wie medizinisch. Wer sich erinnert, seit seinem Unfall in der ZDF-Show Wetten, dass im Jahr 2010 ist Samuel Koch ja querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Und er wurde natürlich auch oft gefragt, geht das denn jetzt überhaupt auf natürliche Weise? Kann er Papa werden? Aber da war er wirklich immer total ehrlich und offen und hat immer gesagt, ja, bei ihm geht eine Vaterschaft trotz seiner Behinderung. Und jetzt hat es endlich geklappt und sein sehnlichster Wunsch, beziehungsweise ihr sehnlichster Wunsch, hat sich erfüllt. Und wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Bilder der kleinen Familie.
Ja, bei all dem Glück müssen wir aber leider noch über eine traurige und zugleich auch irgendwie schöne Geschichte sprechen, die uns sehr bewegt hat. Deshalb hier auch erstmal eine Triggerwarnung. Es geht um Suizid. Wenn das nichts für euch ist, besser die nächste Minute überspringen. Es geht um die berühmten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen. Sie sind tot und sie sind gegangen, so wie sie gekommen sind, gemeinsam. Mit 89 Jahren haben sie sich entschieden, ihr Leben selbst zu beenden. Sie nutzten die Dienste einer Sterbehilfeorganisation und ihr Freitod hat eine große gesellschaftliche Debatte ausgelöst über Freiheit, über Würde, über den Wert des Alters. Aber wenn man in ihre letzten Tage blickt, versteht man, dass dieser Weg für sie kein Drama war. Im Gegenteil, es war ein Abschied voller Klarheit, Selbstbewusstsein und Eleganz, so wie sie auch ihr Leben geführt haben.
Absolut, denn noch wenige Tage zuvor saßen sie ja auch mit ihren Freundinnen beim Stammtisch zusammen und da haben sie auch gar nichts von ihrem Plan erwähnt. Im Gegenteil, sie waren eigentlich ganz gut drauf, zumindest haben das ja auch ihre Freundinnen uns erzählt. Und danach haben sie dann kleine Päckchen verschickt. Päckchen, Schmuckstücke von sich und Abschiedsbriefe an ihre Freundinnen und haben geschrieben, wir sehen uns auf Wolke 7. Sie wollten halt einfach nicht warten, bis eine von ihnen zuerst gehen muss. Aus meiner Sicht ist das total verständlich, vor allem wenn man sein Leben lang immer eine Symbiose war. Und ich finde es auch gut, dass wir durch diesen Fall auch wieder viel offener über den Tod sprechen und auch das Thema Sterbehilfe offener ansprechen. Heute sprechen wir über ein Thema, das das schwedische Königshaus erschüttert und das eine Tragweite hat, die man kaum in Worte fassen kann. Es geht um Missbrauchsvorwürfe, um alte Verbindungen in die Epstein-Szene und um die Frage, wie ein Königshaus, das sich seit Jahrzehnten für den Schutz von Kindern einsetzt, mit so einem Schock umgehen kann. Was alles hinter den Sexskandalen steckt, das bespreche ich heute mit meiner lieben Adelskollegin Antonia Barbarino. Hallo Antonia, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Barbara.
Ja, heute sprechen wir nicht über so ein schönes Thema. Lass uns mal direkt einsteigen in das ganze Drama. Wir fangen mal mit dem ersten Skandal an, in dem es ja um eine Verbindung zwischen dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und der Schwiegertochter von Königin Silvia geht, nämlich Prinzessin Sophia. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Der Jeffrey Epstein-Skandal umfasst ja ein weitreichendes Netzwerk systematischen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, das Epstein über Jahre hinweg aufbaute. Er nutzte damals seinen Reichtum, seinen Einfluss und die Verbindungen zu mächtigen Persönlichkeiten, um junge Mädchen zu manipulieren und auszubeuten. 2019 nahm er sich dann mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle das Leben. Aber jetzt erzähl erstmal, was kam an die Öffentlichkeit?
Ja, in den letzten Monaten kam in den Fall Jeffrey Epstein wieder neuer Wind und angefangen hat es damit, einer Tragödie muss man sagen, denn Virginia Jeffrey hat sich im April 2025 das Leben genommen. Ja, sie war vor allem dafür bekannt sozusagen, weil sie Andrew, den ehemaligen Prinz, Bruder von König Charles, wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt hat.
Da haben wir ja auch schon eine Folge zugemacht, muss man einmal noch erwähnen.
Genau. Und im Zuge dessen ist der Druck eben auf Epstein, auf den Fall und vor allem auf die Akten nochmal viel, viel stärker geworden. Und jetzt hat eben Donald Trump bzw. die US-Regierung veranlasst, dass die Akten im Fall Epstein veröffentlicht werden. Und bereits im Voraus sind schon wirklich tausende E-Mails veröffentlicht worden von und an Epstein. Und da kommt eben auch eine gewisse Barbro N-Bohm vor.
Okay, Barbro N-Bohm, das sagt mir jetzt gar nichts. Wer ist denn diese Frau?
Ja, die führt uns jetzt natürlich zu unserem Fall heute und zu unserem Thema und zur schwedischen Königsfamilie. Barbro N-Bohm ist 80 Jahre alt und in Schweden eine bekannte Geschäftsfrau, eine Netzwerkerin und für viele junge Frauen eine Mentorin. Sie hat in New York ein Frauennetzwerk aufgebaut, das nennt sich Barbros Best and Brightest.
Mhm.
In den E-Mails an Epstein wird es immer abgekürzt mit BBB. Und genau über dieses Netzwerk kam auch Prinzessin Sophia, damals noch keine Prinzessin, in Kontakt, weil sie 2005 in New York studiert hat. Und wie schon gesagt, war diese Frau N-Bohm für Sophia eine Türöffnerin, eine Mentorin. Sie hat sie eingeführt in die New Yorker Society. Aber diese Frau hatte eben auch, wie sich jetzt herausstellte, immer wieder Kontakt zu Epstein. Also ich habe mir diese E-Mails auch durchgelesen. Sie hat ihm immer wieder überschwänglich zum Geburtstag gratuliert, hat ihm immer wieder von ihrem tollen Netzwerk erzählt, was jetzt ja im Endeffekt nicht wirklich verwerflich ist. Aber sie soll ihm auch junge schwedische Frauen vermittelt haben für seine Partys mit einem ganz ekligen Dresscode und zwar nackte Beine.
Okay, ich verstehe. Das wirft das natürlich nochmal in ein ganz anderes Licht. Du hast gerade schon gesagt, Sophia hat in New York studiert. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wer war denn Sophia, bevor sie Karl Philipp von Schweden geheiratet hat und auch zur Prinzessin wurde?
Viele haben ja die Ehe von Karl Philipp und Sophia erstmal nicht so toll gefunden, weil die Kritiker halt gesagt haben, Sophia ist dem Königshaus sozusagen nicht würdig. Sie war halt eben dann in New York, hat da studiert, als Model gearbeitet. Sie war auch in einer Reality-TV-Show und eben auf ganz, ganz vielen Partys mit der New Yorker High Society unterwegs. Ja, und das war natürlich vielen Menschen in Schweden ein Dorn im Auge, dass sie dann ausgerechnet den begehrtesten Junggesellen Schwedens, also Karl Philipp, bekommen hat.
Und sie hat sich ja auch oft freizügig gezeigt. Ich kann mich noch gut an die Bilder erinnern, die damals auch so viral gingen, weil keiner glauben konnte, dass sie jetzt den Prinz sich geangelt hat. Aber sie hat sich ja eigentlich gemacht. Mittlerweile ist sie ja total beliebt beim Volk. Und umso trauriger, dass sie jetzt wieder doch, sage ich jetzt mal, in so ein schlechtes Licht gerückt wird. War sie denn überhaupt mal auf einer Party von Jeffrey Epstein?
Also da gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass sie weder Gast noch eine dieser Frauen gewesen sein soll, die da auf diesen Partys war. Aber die Nähe zwischen Sophia und Barbro N-Bohm war schon sehr, sehr groß. Die hat eine enge Beziehung, so eng, dass Frau N-Bohm auch 2015 auf der königlichen Hochzeit von ihr und Karl Philipp zu Gast war. Und das ist natürlich jetzt total fatal für die öffentliche Wahrnehmung. Und man muss auch sagen, in den Mails an Epstein erwähnt Frau N-Bohm auch zweimal Sophia und Karl Philipp. Und es wirkt so, als würde sie halt damit so angeben wollen, dass sie mit einer schwedischen Prinzessin und dem Prinzen so in Kontakt ist.
Klar, es ist immer schlimm, wenn gerade so eine Frau, die in Schweden ja anscheinend auch ein Ansehen hat, dann doch zu einem Mann Kontakt hat, der, ja, so ein großes pädokriminelles Netzwerk aufgebaut hat. Wie ist es denn jetzt? Hat sich der Hof denn jetzt dazu geäußert oder auch Frau Embom selbst? Ich meine, irgendjemand wird ja bestimmt jetzt mal langsam eine Äußerung von ihr fordern.
Also bis jetzt hat sich von den zwei Seiten sozusagen niemand geäußert. Aber wie wir es aus der Vergangenheit kennen, wenn der Druck auf Königshäuser größer wird, gibt es dann doch mal früher oder später ein Statement. Also vielleicht kommt da noch was. Und in Schweden wird auch an ganz vielen Stellen jetzt sozusagen ermittelt, also nicht von der Polizei, aber zum Beispiel von Hochschulen, bei denen Frau Embom ein Stipendium ins Leben gerufen hat. Und jetzt wird quasi geprüft, kamen diese Gelder von Epstein? Also da wird jeder Stein umgedreht, weil niemand halt damit in Verbindung stehen will.
Absolut, okay, ich verstehe. Ja, und da wird natürlich jetzt auch noch total viel rauskommen in den nächsten Wochen. Ich glaube, jeder hat jetzt, glaube ich, ein bisschen Schiss wahrscheinlich in Schweden und auch jede Frau, die in diesem Netzwerk von Barbro war. Jetzt ist es ja nicht der einzige Skandal, mit dem sich das schwedische Königshaus aktuell beschäftigen muss. Und dieser Skandal ist aus meiner Sicht eigentlich fast schlimmer. Ein Angestellter, der sehr eng mit der Königsfamilie zusammengearbeitet hat, vor allem auch sehr eng mit Königin Silvia war, aber dessen Identität gerade noch geheim gehalten werden muss, weil er sich vor Gericht verantworten muss. Was ist da los? Was wird diesem Mann vorgeworfen?
Es ist einfach ganz schlimm. Ihm wird Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vorgeworfen. Also deswegen wurde er verhaftet. Diese Taten sollen zwischen dem 1. Januar 2020 und März 2023 passiert sein. In der Zeit, als der Mann eben noch beim Königshaus gearbeitet hat. Ja, und alles ist aufgeflogen, weil eine Mutter eines Mädchens irgendwie auf dem Handy gesehen hat, dass ihre Tochter mit einem Fremden auf Snapchat, also auf dieser Social-Media-Plattform chattet. Und da stellte sich das heraus, dass das eben dieser 50-jährige Mann ist. Und als dann die Polizei seine Wohnung durchsucht hat, haben sie auch über 100 kinderpornografische Bilder von Mädchen zwischen 7 und 14 Jahren sichergestellt. Und er soll sogar auch mal ein Mädchen heimlich im Schwimmbad fotografiert haben.
Also es klingt ganz eklig und ganz schlimm. Und gerade für Königin Silvia muss das, glaube ich, kaum auszuhalten sein, weil wer es vielleicht noch nicht weiß, sie ist ja jemand, dem das Thema Kinderschutz extrem wichtig ist. Sie engagiert sich da seit Jahren. Sie hat ja auch 1999 die World Childhood Foundation gegründet, um ja Kindern eine ja sichere und geschützte Kindheit zu ermöglichen. Und dann, wenn man erfährt, dass das noch ein Angestellter von einem ist, mit dem man eng ist, sie hatte ihn ja sogar zu der Taufe von einem ihrer Enkelkinder eingeladen, also sie hat ihm wirklich vertraut, dann ist das natürlich ein absoluter Vertrauensbruch und ich glaube auch, ja, kaum auszuhalten. Weiß man denn jetzt, ob sich Königin Silvia oder allgemein der Palast irgendwie einsetzt für die Opfer? Tun die irgendwas?
Also die schwedische Königsfamilie und ich, vor allem Königin Silvia, weil wie du sagst, dieses Thema liegt ja eigentlich so am Herzen, soll mit den Familien der Betroffenen eng in Kontakt stehen und sie unterstützen, also in jeglicher Hinsicht, sowohl mit ihren einflussreichen Kontakten, aber auch finanziell.
Aber geäußert haben sie sich nicht, oder?
Der Palast hat sich dazu tatsächlich jetzt vor kurzem geäußert. Und zwar, dass der Mann halt mit sofortiger Wirkung entlassen wurde, als es bekannt wurde, 2023. Aber man muss halt dazu sagen, es wurde natürlich jetzt auch 2 Jahre geheim gehalten.
Mhm. Okay. Und ja, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also Ruhe kommt da erstmal nicht rein in den ganzen Fall. Bei diesem ehemaligen Palastmitarbeiter steht jetzt ein Prozess an. Das wird sicher auch große mediale Wellen schlagen. Und noch brisanter könnten natürlich auch die Veröffentlichung der Epstein-Akten werden. Diese E-Mails sind ja jetzt auch nur ein Vorgeschmack und sollte sich noch irgendeine Verbindung in irgendeiner Weise zu Sophia oder einem Mitglied der Königsfamilie oder sei es nur des Palastes irgendwie herausstellen, dann könnte das wirklich sehr, sehr gefährlich werden.
Und das Schlimme ist ja gerade, wenn man sich das schwedische Königshaus anguckt, die kennen ja leider das Wort Skandal sehr gut, weil es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Skandale, die nicht so schön waren, ne?
Natürlich gab es auch vom König höchstpersönlich, Carl Gustav, den ein oder anderen Skandal. Das heißt zum Beispiel Fremdgeh-Skandal. Aber auch in der Familie von Königin Silvia gab es vor kurzem einen Skandal des schwarzen Schafs sozusagen. Also ihr Neffe Patrick Sommerla, den sie eigentlich wie ihren eigenen Sohn schon immer behandelt hat, ist 2023 ins Ausland geflohen, um sich vor polizeilichen Ermittlungen zu entziehen sozusagen, weil er angeblich in einem Stockholmer Thai-Massage-Salon eben
Geld für Sex bezahlt hat und Prostitution ist in Schweden eben strengstens verboten. Er hat die Vorwürfe damals bestritten und gesagt, er hat da lediglich Produkte gegen seine Rückenschmerzen eingekauft.
Kann man auch so nennen, ja.
Ja, aber es hat natürlich überhaupt kein gutes Licht drauf geworfen, dass er dann einfach ins Ausland gereist ist, weil wenn er nichts zu befürchten hat, wieso macht man dann sowas? Mittlerweile ist es verjährt und hätte auch keine rechtlichen Konsequenzen mehr für ihn. Aber die Augen waren natürlich wieder auf Silvia gerichtet. Und wie geht sie jetzt mit ihrem Neffen um, der in diesen Fall verwickelt ist? Und um den Kreis sozusagen zu schließen, gehört zu den engsten Vertrauten im Palast von Patrick Sommerlath, von Königin Silvias Neffen, Prinzessin Sophia. Die beiden sollen wirklich ein sehr enges Verhältnis haben. Und im September 2024, nachdem er eben über einem Jahr abgetaucht war, trat er erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Und zwar mit wem? Mit Prinzessin Sophia und ihren Kindern bei einem Autorennen. Es gilt schon so, dass sie ihn wieder zurück in die Familie geholt hat und über sie hat er auch das Vertrauen der Familie wieder erlangt. Und ja, das hat jetzt natürlich mit dem anderen Fall sozusagen einfach einen sehr bitteren Beigeschmack.
Das sieht nicht gut aus für Prinzessin Sophia.
Ja.
Ja, das ist halt echt so ein Thema, ne? Ich bin auch gespannt, was das für eine Auswirkung auf ihre Foundation haben wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, sollte da jetzt noch mehr rauskommen, dass es, ja, schlecht aussehen wird für die Foundation. Und es ist irgendwie so schade, dass in letzter Zeit ja die ganzen Königshäuser irgendwie in einem Skandal nach dem anderen irgendwie involviert sind. Gerade wenn wir uns jetzt das britische Königshaus anschauen mit Prinz Andrew, weil ja die Leute immer mehr so ein bisschen den Glauben an die Monarchie verlieren und eh nicht mehr so an dieses System glauben. Ja. Und gerade jetzt in diesen Zeiten wäre es eigentlich so wichtig, ne, dass die wieder eigentlich glänzen und man denkt, ja, das sind doch unsere Könige, das ist unsere Königin. Ja, ich bin total gespannt, was in nächster Zeit rauskommt. Ich glaube, bei Epstein wird noch extrem viel passieren. Ich glaube, da wird noch der ein oder andere mächtige Mann fallen. Das haben wir ja schon in letzter Zeit gesehen. Und danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die zwei Skandale, die das schwedische Königshaus aktuell beschäftigen. Und ja, ich hoffe, dass wir das nächste Mal über vielleicht ein positives Thema aus dem Adelshaus reden können.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal.
Werbung.
Eine bekannte Dame schlägt beruflich gerade einen neuen Weg ein. Influencerin Kathi Hummels feierte soeben ihr Daily-Debüt in der beliebten Telenovela Sturm der Liebe. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, ob Kathi zukünftig mit mehr Rollenangeboten rechnen dürfte. Schließlich ging für die Moderatorin und Influencerin ein Kindheitstraum in Erfüllung, als sie am Fürstenhof 2 Folgen lang sich selbst spielen durfte. Kathi Hummels wird am 31. Januar 38 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Wassermann. Und Wassermannfrauen denken selten in klassischen Bahnen, was ihren Ehrgeiz besonders befeuert. Sie packen Projekte an, sobald ihnen etwas wirklich am Herzen liegt. Und genau das sieht man an Kathis Dreh. Außerdem sind Wassermannfrauen Visionärinnen, also oft ihrer Zeit voraus und lassen sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Auch Kathi zeigt diesen besonderen Drive. Nach einer turbulenten Zeit im Privatleben richtet sie ihren Fokus klar nach vorn und nutzt jede Chance, Neues auszuprobieren. Aber wie stehen die Sterne 2026 für Wassermannfrauen? Astrologisch öffnet sich ein spannendes Karrierejahr. Uranus, der Herrscherplanet des Wassermanns, sorgt ab Frühjahr 2026 für überraschende Wendungen und kreative Durchbrüche. Rollen, die zunächst nur als Gastauftritte gedacht sind, könnten sich zu wiederkehrenden Formaten entwickeln. Besonders authentische Projekte wie Kathis selbstironischer Aufenthalt im Fürstenhof werden von kosmischer Seite begünstigt. Kurz, wer mutig bleibt und sich treu ist, darf 2026 mit neuen Türen rechnen, die sich plötzlich und unerwartet öffnen. Unser kosmischer Tipp für Kathi Hummels lautet: Folge weiterhin deiner Freude, bleib neugierig und sag ja, wenn sich eine Chance zeigt, auch wenn sie im ersten Moment unkonventionell wirkt. Genau diese Wege bringen Wassermannfrauen am weitesten. Stars und Sterne. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem prominenten Gast oder einem Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail am buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal namens Bunte. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf nächste Woche.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.